Sie hören die 290. Ausgabe von Crop FM. Wir schreiben den 16. November 2012. Mein Gast heute Abend ist ein weiteres Mal Professor Bernd Senf. Und wir liefern den zweiten Teil der Sendung Wilhelm Reich und Lebensenergie. Und auch den CropCon gibt es heute wieder, den Live-Chat von CropFM, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at. Einfach einsteigen und Fragen reintippen. Vor allem im zweiten Teil der Sendung gehe ich dann gern drauf ein. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man so wie alles auf dieser Website inklusive der Downloads gratis beziehen. Von der Startseite aus cropfm.at. Dort kann man, dort ist gleich unter dem Header der Link zur Anmeldung. Daneben auch gleich der Link zum E-Mail schicken an die Redaktion von CropFM. Das bin ich. Dann gibt es natürlich auch einen Podcast und ein Audioarchiv mit allen bisherigen Sendungen, fast allen. Da kann man auch einzelne Beiträge direkt verlinken, einzelne Archivanträge, Einträge inklusive der Beschreibung etc. Forum von CropFM wird betreut von Valadur, Unarmed und Wingman. Und für die Hardfans gibt es auch ein CropFM-Shirt im Shop von Kultur in Graz, dem Kickshop mit Weichen G. Und wer diesem Projekt hier eine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne, geht über PayPal oder als Überweisung. Und an dieser Stelle wie immer ein großes Danke an alle, die das schon getan haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznet, fetznet.it. Ja, und letztens gab es die Premiere auf der Viennale des Films Wilhelm Reich im Waldviertel, beziehungsweise des Films The Strange Case of Wilhelm Reich. Wilhelm Reich im Waldviertel, so hieß der Artikel, der auf ORF.at darüber erschienen ist, Wilhelm Reichs Jahre im amerikanischen Exil, die mit dem Tod des umstrittenen Wissenschaftlers im Gefängnis enden, hat der österreichische Filmemacher Antonin Swoboda in seinem neuen Spielfilm verarbeitet. The Strange Case of Wilhelm Reich trägt allerdings nicht wirklich dazu bei, Leben und Wirken Reichs besser zu verstehen. Offenbar, ich habe den Film noch nicht gesehen, in den Hauptrollen ist Klaus-Maria Brandauer zu sehen. Und wie gesagt, auf der Viennale wurde er uraufgeführt und am 11. Jänner 2013 im kommenden Jahr ist er dann in den österreichischen Kinos zu sehen. Ich werde mir das sicher ansehen. Mal sehen. Musik. Zu den Bosnien-Pyramiden wurde hier ja schon berichtet. Nun hat ein unabhängiger Wissenschaftler den Strahl, der offenbar aus der Spitze dieses pyramidenförmigen Berges austreten soll, bestätigt. Auf Grenzwissenschaft aktuell ein Artikel, die internationale Wissenschaftsgemeinde steht den Ausgrabungen rund um Visoko größtenteils sehr kritisch gegenüber. Grenzwissenschaftaktuell.de hat den italienischen Wissenschaftler Professor Paolo De Bertolis von der Università degli Studi di Trieste interviewt, der unabhängig von Osman Agic vor Ort unterschiedliche Untersuchungen durchgeführt hat und nahezu Unglaubliches berichtet. Und ich zitiere hier De Bertolis selbst. Also ich selbst habe persönlich Ultraschalluntersuchungen dieses Strahls durchgeführt, während mein Kollege Dr. Slobodan Mizdrak die elektromagnetischen Eigenschaften des Strahls untersucht hatte. Anhand dieser Messungen kommen wir beide zu dem Schluss, dass dieser Energiestrahl existiert, konstant und sehr stark ist. Er tritt in 2,44 Kilometer Tiefe unterhalb des Pyramidenhügels aus einer sehr großen metallischen, parabolisch geformten Platte von 800 Metern Durchmessern aus. Diese Platte erzeugt elektromagnetische Wellen von 28.300 Hertz und damit elektromagnetische Längstwellen, VLF, die sich etwa 15 Meter über dem Gipfel der Pyramide konzentrieren. Das erklärt vielleicht auch, warum der dann stärker wird, was ja Herr Slobodan Mizdrak schon gemessen hat. Ja gut, also diese 800 Meter Durchmesser, also große Platte, die parabolisch geformte, das ist natürlich eine interessante These, muss sich erst zeigen, ob das wirklich so ist. Jedenfalls interessant, dass dieser Energiestrahl unter Anführungszeichen bestätigt wurde, und es gibt ja auch zwei Sendungen zum Thema Bosnien oder den Bosnien-Pyramiden unter Anführungszeichen im Archiv von CropFM. Trockenen Mund habe ich, aber Getränke sind im Studio verboten, daher muss es wohl ohne gehen, auch ohne Glas Wasser. Naja, hier geht es jedenfalls gleich weiter mit Wilhelm Reich und Lebensenergie, und zwar dem zweiten Teil. Gab es ja dieses Jahr schon einen Teil 1 mit Professor Bernd Senf. Freue mich sehr, dass es hier jetzt gleich mit Teil 2 weitergeht, und zwar gleich nach dieser Nummer. Professor Bernd Senf und über Wilhelm Reich und Lebensenergie. Professor Bernd Senf ist schon das vierte Mal hier bei mir zu Gast, was mich sehr freut. braucht jetzt also nicht mehr lange vorgestellt werden. Seine zwei großen Themen neben natürlich dem ganz großen Thema Finanzen. Er ist ja ein ehemaliger Wirtschaftsprofessor aus der schönen Stadt Berlin. Wilhelm Reich, mit dem er sich schon seit, glaube ich, über 30 Jahren beschäftigt, ist das richtig?
Ja.
Ja, und wir hatten da schon eine Sendung, wie gesagt, vor ein paar Wochen. Wilhelm Reich und Lebensenergie Teil 1. Und hier heute der Teil 2, denn das Thema ist so umfangreich, dass man es unmöglich in einer Sendung abhandeln kann. Vor Jahren gab es da schon ja mal einige Sendungen zum Thema Wilhelm Reich und jetzt quasi wieder aufgegriffen, weil es eigentlich aktueller ist denn je. Ja, schönen guten Abend und freut mich, dass Sie wieder zu Gast sind in meiner Sendung.
Ja, guten Abend.
Vielleicht starten wir dann gleich mitten hinein ins Thema. Wir sind da letztens im Teil 1 eigentlich stehen geblieben, an der Stelle, an der wir hätten erklären müssen, dann wie Orgon eigentlich akkumuliert werden kann, wie er überhaupt diese Energieform, die er dann also postuliert hat, entdeckt hat, etc. Vielleicht können wir da einfach anknüpfen.
Ja, na, ich will noch mal ein paar Stichworte nennen zu dem, worum es beim letzten Mal ging. Reich hat ja die Begriffe entwickelt, also als ein Schüler von Freud, Charakterpanzer, Körperpanzer. Er hat Grundlagen gelegt der körperorientierten Psychotherapie. Er hat Zugänge gefunden, um emotionale Blockierungen auf einer zunächst mal nicht verbalen Ebene aufzulockern, aufzulösen, die damit einhergehenden Verdrängungen aufzulösen. Und er hatte beobachtet, dass diese Konfliktverdrängungen sich jeweils auch abgelagert haben im Körper, also in bestimmten Blockierungen bestimmter Bereiche des Körpers. Die hat er dann Segmente der körperlichen Panzerung genannt. Deren hatte er 7 herausgefunden, 7 solcher Segmente. Und er hatte in seiner damals ja umwälzend neuen Therapieform immer wieder sich berichten lassen von den Patienten, dass bei Auflockerung der emotionalen und körperlichen Blockierung es zu Strömungsempfindungen kam, zum Teil sehr intensiv. Dem wollte er nachgehen, was sind die bewegenden Kräfte der menschlichen Emotionen. Und er hat dann auch über den menschlichen Organismus hinaus den Blick geworfen, auch auf andere Lebewesen, ein Muster entdeckt von Öffnung in entspannten Situationen hin zur Welt, von Kontraktion in eher bedrohlichen Situationen. Er hat dann sogar Einzeller unter dem Gesichtspunkt, unter dem Mikroskop beobachtet, kam auf die sogenannte plasmatische Pulsation, also dass das Zellplasma aus sich heraus sich bewegt beim lebenden Einzeller. Das führte ihn zur Frage, wo denn eigentlich die lebenden Einzeller ursprünglich hergekommen sind, und zu der Frage der sogenannten Biogenese, also der Entstehung von Leben aus vorher nicht lebender Substanz. In dem Zusammenhang war er dann durch Biologen nochmal aufmerksam gemacht worden auf die Möglichkeit, Einzellerpräparate sich selber sozusagen herzustellen mit dem sogenannten Heuaufguss, also ein absterbendes Grasgewebe, was in seiner Vitalität eben geschwächt ist, das in Wasser zu legen, ein paar Tage und ein paar Nächte stehen zu lassen, und danach würde man ganz viele lebende Einzeller darin finden. Und diesen Prozess wollte Reich sich mal genauer angucken und hat dabei etwas beobachtet, was bis dahin wohl anderen Wissenschaftlern entgangen war, nämlich, dass dieses in seiner Vitalität geschwächte, in dem Fall pflanzliche Gewebe, in kleinste Bläschen sich umwandelte, die sich dann allerdings neu formierten und gruppierten zu Bläschenhaufen, sich eine Membran gaben, sich loslösten vom Ausgangsgewebe und innerhalb der Membrane sich diese Bläschen dann auflösten, aber stattdessen eine innere Bewegung entstand, die immer deutlicher wurde und schließlich zu einer zu einer Art Blasensprung geführt hat. Diese Membrane platzte auf und heraus kam ein fertiger, neuer, lebender Einzeller mit all den Merkmalen, die als solche ja bekannt sind. Aber der Entstehungsprozess, wie Reich ihn beobachtet hatte, war was völlig Neues, nämlich aus diesen zwischenzeitlich entstehenden winzigen Bläschen, die er Bione genannt hatte, hat sich dann ein Prozess der Selbstorganisation ergeben, hin zu komplexeren Strukturen, eben hin zu einem lebenden Einzeller. Und das passte damals überhaupt nicht in das naturwissenschaftliche Weltbild, wo ich nur ein Stichwort sage, Entropiegesetz, also die angebliche Tendenz zur wachsenden Unordnung. Und hier war Reich auf einen Prozess gestoßen durch die Beobachtung, wo es einen höheren Grad von Komplexität annahm, also ein ordnendes, ein aufbauendes, ein sich selbst organisierendes Prinzip. Und da hat er sich gefragt, was ist die bewegende Kraft, die dem zugrunde liegt, dieser Selbstorganisation. Das ist dann ein Grund gewesen, dass er diese bewegende Kraft genannt hat, Orgon. Bis dahin waren wir letztes Mal, glaube ich, so etwa gekommen.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch so einer dieser Anknüpfpunkte für die heftigste Kritik, die an Reich geäußert wird, dass er also da unter anderem ja sehr fundamentalen Gesetzen widerspricht und also sagt, dass da plötzlich aus dem Nichts sich Materie quasi ordnet zu Leben, was ja tatsächlich sehr unglaublich klingt.
Ja, also diese Bione hatten selber keine Merkmale von lebenden Organismen, keinen Stoffwechsel, keine Reproduktionsfähigkeit, und aus ihnen heraus entwickelte sich spontan ein lebender Einzeller. Das passte, wie gesagt, nicht in das Weltbild hinein. Reich hat aber einfach nur beschrieben, was er beobachtet hat. Und natürlich kamen dann auch Einwände, das waren wahrscheinlich vorher schon lebende Keime irgendwo in diesem Heuaufguss, oder die sind aus der Luft, sogenannte Luftkeimtheorie, gekommen und haben sich darauf niedergelassen, oder die waren auf dem Heuhalm auch schon da. Also das Dogma, was damals in der Naturwissenschaft zugrunde lag, lief darauf hinaus, neues Leben kann immer nur aus schon vorhandenem Leben entstehen. Und Reich hat ja dann daraufhin auch die Methoden der Sterilisierung angewendet, also Hochdruck erhitzt, um mögliche lebende Keime abzutöten. Und auch da entstand das, was ich vorhin noch mal kurz beschrieben habe, dieser Prozess der Selbstorganisation. Aber der nächste Schritt war noch umwälzender. Denn bis dahin hätte man ja noch sagen können, okay, die Bione waren vielleicht keine lebenden Wesen, aber vorher der Grashalm ist ja schon ein relativ komplexes lebendes Gebilde gewesen. Also wäre das ja alles noch keine Antwort auf die Frage der Biogenese. Der nächste Schritt ist noch umwälzender in seinen Ergebnissen und Beobachtungen. Denn Reich hat dann andere Ausgangsmaterialien genommen und auch viel höher noch erhitzt, nämlich in der Flamme bis 1500 Grad Celsius, was man ja mit Flüssigkeiten auch bei Hochdruckerhitzung nicht machen kann, viel höher noch erhitzt und damit also noch sicherer gestellt, dass da keine vorherigen lebenden Keime überlebt haben. Dann hat er zum Beispiel als Ausgangssubstanz Meeressand genommen, also Sandkörner, hat die anschließend in eine sterile Lösung gebracht, also wo garantiert war, dass die keimfrei war, und hat das alles unter dem Mikroskop beobachtet, und auch dort bildeten sich ganz ähnlich solche winzigen Bläschen. Das heißt also, die Sandkörner verloren ihre klare Kontur, die ging immer mehr über in diese Bläschenstruktur, wiederum alsbald mit einer Membran umspannt, wiederum löste sich dieses Gebilde ab, in dem Fall von den Sandkörnern. Die inneren Bläschen lösten sich auf, und bei einigen dieser Gebilde kam jetzt im Inneren der Membran ein intensives bläuliches Leuchten und um die Membran drumherum ebenfalls ein intensives bläulich leuchtendes Strahlungsfeld. diese Gebilde waren entstanden, also aus geglühtem Sand, und die Bläschen hatten sich zu Paketen zusammengruppiert. Das war der Grund, warum er diese Gebilde dann Sapa-Bione nannte, also SA für Sand und PA für Paket, Sapa-Bione. Und an diesen Sapa-Bionen hat er diese Strahlungsphänomene jetzt nicht nur optisch unter dem Lichtmikroskop wahrnehmen können, sondern er hat auch jedes Mal, wenn er solche strahlenden Gebilde länger untersucht hat und beobachtet hat durchs Mikroskop, hat er sehr starke Augenreizungen bekommen. Er hat sogar emotional starke Erregung bekommen, wie man das sonst vielleicht nur kennt von einem intensiven Augenkontakt. Und für ihn war die Vermutung, dass das jetzt eine Strahlung ist, eine Energie ist, die den selbstorganisierenden Prozessen zugrunde liegt. Er brachte nämlich dann diese Sapa-Bione hinein in eine sogenannte Nährlösung, die angefüllt war mit leblosen Bausteinen von Zellen, also mit Zelltrümmern. Und solche Zelltrümmer würden sich normalerweise nicht aus sich selbst heraus zu etwas Komplexerem wieder aufbauen und organisieren. Aber von dem Moment an, wo diese strahlenden Sapa-Bione in diese Nährlösung hineingebracht worden waren, von dem Moment an setzte ein Prozess der Strukturierung der Selbstorganisation ein, hin zu Gebilden, die sich dann aus sich heraus durch diese Lösung, durch diese Nährlösung, beziehungsweise das, was man davon entnommen hat und unter das Mikroskop gebracht hat, dann hindurch bewegten. Das war wirklich ein Prozess mit anfangs lebloser Materie und dann diesen gerade kurz angedeuteten Übergangsprozessen hin zu aus sich heraus bewegten Gebilden, die auf jeden Fall komplexer waren als das Ausgangsmaterial und als das, was zwischenzeitlich in Form der Bione sich da gebildet hatte. Und an diesen Sapa-Bionen hat er diese Strahlungsphänomene noch viel deutlicher, also optisch, auch emotional wahrnehmen können, als das vorher bei diesen anderen Bionexperimenten der Fall war.
Ist da irgendjemand dieser Genesis-Theorie, so nenne ich es mal, nachgegangen in der Mainstream-Wissenschaft? Das wäre ja eigentlich eine riesige Erkenntnis. Ne,
es ist eine umwälzende Erkenntnis. Reich hatte ja damals biologische Institute, also in vielen Ländern, informiert und denen seine Protokolle und auch Interpretationen zugeschickt von seinen Versuchen. Meistens kam da keine Resonanz. In einem Fall war es die Französische Akademie der Wissenschaften, die haben darauf reagiert, wollten aber nicht diese lebensenergetische Interpretation von Reich übernehmen. Aber später hat zum Beispiel James DeMeo in den USA jahrzehntelang entlang der Grundlagenforschung von Reich geforscht, und auf vielen Gebieten, aber auch auf dem Gebiet der Bionforschung, und hat etliches davon auch dokumentiert. Ich nenne einfach mal seine Website, wo sich sehr umfangreiches Material befindet. www.orgonelab, L-A-B, also ein Wort, .org. Dann gibt es zum Beispiel auf YouTube Sequenzen der Bionexperimente von einem Australier namens Dean, also D-E-A-N, dann großes T, Punkt, und Davidson. Das sind vier Sequenzen. Eine davon heißt Origin, Pregnancy and Birth of a Unicellular, also Entstehung, Schwangerschaft und Geburt eines Einzellers.
Da gibt es ja auch Videos auf YouTube
zu sehen. Ja. Und das kann man in aller Ruhe sich angucken. Das ist dort viermal schneller als in Natura aufgenommen und oder wiedergegeben. Und sehr eindrucksvoll, wie sich also innerhalb der Membran dann etwas in Bewegung setzt und immer mehr strukturiert, der Kern bildet sich und so weiter, bis zu dem Blasensprung und flupp, ist auf einmal der Einzeller ja, geboren, kann man sagen.
Ist tatsächlich so, ich habe mir dieses Video mal angesehen, also sehr... Ein bisschen langatmen natürlich, aber
ja, da braucht man schon Geduld. Ich meine, der Reich hat 3 Tage und 3 Nächte darüber gesessen.
Aber es, wie Sie sagen, das beginnt da irgendwie in dieser Membran zu tanzen und oder in diesem Bion. Ich bin da also alles andere als ein Experte auf diesem Gebiet, aber irgendwann flüchtet es dann aus dieser.
Und zum Teil ist das dann weginterpretiert worden, dann hieß es, das wäre die Brownsche Molekularbewegung, also sozusagen Molekülstöße gegen diese winzigen Gebilde. Aber das ist absurd, ja. Wenn man sich das anguckt, sieht man, ja, das sind so innere Bewegungen aus sich heraus.
Ja, so sieht es überhaupt nicht aus, aber gut. Ja. Na, höchst interessant. Dennoch, also wenn sich das irgendwann einmal als tatsächlich so erweisen würde, wäre das... würde das auch ungeahnte Anwendungsmöglichkeiten nach sich ziehen.
Ja,
ne?
Ja, in vieler Hinsicht. Und für Reich war das vor allen Dingen der entscheidende Schritt zur weiteren Erforschung und Entdeckung der Lebensenergie, also die er Orgon ja genannt hatte. Das kann ich vielleicht mal mit ein paar Sätzen erläutern, wie es von dort, also von diesen Bion-Experimenten, dann ihn hinführte, zur Entdeckung und Entwicklung dieses sogenannten Orgon-Akkumulators. Er hatte diese Bionpräparate ja auch in Reagenzgläsern dann gesammelt und war durch Zufall mal im Dunkeln in sein Labor gekommen und war erstaunt, dass dann diese Reagenzgläser so eine eigene Lumineszenz hatten, also ein eigenes schwaches Leuchten und Schimmern und nicht mal nur innerhalb der Reagenzgläser, sondern mit so einem leuchtenden Schleier um dieses Reagenzglas drumherum. Und da wollte er jetzt näher untersuchen, was das für Phänomene sind. Er wollte zunächst mal diese Phänomene abgrenzen oder abschirmen gegenüber elektromagnetischen Wellen, und hat da zurückgegriffen auf den sogenannten Faradayschen Käfig. Das kennen die Physiker und die Elektrotechniker. Wenn man einen Raum umbaut mit Metallplatten oder mit Metallgittern, dann wird ein großer Teil des Spektrums elektromagnetischer Wellen alleine dadurch im Innenraum abgeschirmt. Und so hat er also einen Würfel umbaut oder einen Metallkasten geschaffen in Form eines Würfels, hat dann ein Beobachtungsrohr nach innen gerichtet, hat dieses Reagenzglas ins Innere gebracht, alles im totalen Dunkelraum, und hat durch das Beobachtungsrohr geguckt, ob sich da jetzt irgendwas ändert durch diesen Faradayschen Käfig. Das ist aber eher sogar noch intensiver geworden. Der nächste Schritt war, dass er einen Faradayschen Käfig einfach nur so gebaut hat oder genommen hat, ohne diese Bionpräparate. Und hatte zunächst natürlich erwartet, dass er da nichts Entsprechendes beobachten kann an leuchtenden, schwach schimmernden Schwaden, die sich durch den Raum bewegten. Aber entgegen seinen Erwartungen war doch etwas dieser Art, wenn auch schwächer, zu beobachten. Es waren für ihn sogar leuchtende Pünktchen zu beobachten, wie auch vorher schon, als das Reagenzglas noch drin war. Leuchtende Pünktchen, die sich durch den Raum bewegten, die Intensität ihres Leuchtens auch veränderten. Und wo er dann mal aufgemalt hat, wie etwa die Bewegungsform gewesen ist, also auf welchen Bahnen sie sich bewegt haben. Und da kam so etwas Spiraliges raus. Also er nannte das später Kreiselwelle. Dem hat er zunächst nicht viel Beachtung geschenkt. Später kam er darauf zurück, dass diese Kreiselwelle oder dieses spiralige Bewegen wohl eine Grundbewegungsform eben dieser von ihm da beobachteten und entdeckten Orgonenergie sei. Und zwar nicht nur in dem mit bloßem Auge zu beobachtenden Bereich, sondern auch in ganz anderen Dimensionen der Natur. Aber das will ich jetzt im Moment mal noch nicht aufgreifen oder weiterführen. Jedenfalls war alleine die Metallummantelung eines Raumes ausreichend, um solche, wenn auch relativ schwachen, aber für ihn doch noch deutlich erkennbaren Leuchtphänomene entstehen zu lassen. Dann hat er zum Vergleich genommen einen holzumbauten Kasten, auch wieder mit dem Beobachtungsrohr nach innen gerichtet. Und er hat nichts Entsprechendes an Leuchtphänomenen beobachten können. Das heißt nicht, dass da nicht auch energetische Phänomene vorhanden waren, aber sie waren dann mindestens unterhalb der Schwelle seiner Wahrnehmung.
Können Sie das Beobachtungsrohr ein bisschen genauer beschreiben?
Denn er hat das ist einfach ein hohles Rohr nur gewesen, zunächst einmal. Also wo er in diesen Dunkelraum reingeguckt hat. Und dann hat er sich natürlich auch gefragt, sind das möglicherweise Eindrücke in ihm selber oder sind das Phänomene außerhalb von ihm? Und deswegen hat er im nächsten Schritt ein Vergrößerungsglas, eine Linse da noch eingebaut, und durch die Linse erschien zum Beispiel die Bewegung dieser Punkte und diese Bewegungsbahn erschienen entsprechend in vergrößerter Form, also meinetwegen 5-mal so groß. Daraus konnte er schließen, das sind nicht einfach nur innere visuelle Wahrnehmung oder Impulse, sondern es ist von außen her verursacht, ehe sein Organismus und seine Augen darauf reagieren. Dann hat er sich wie so ein kleines neugieriges Kind immer weiter reingetastet in dieses Gebiet und hat dann mal einen metallummantelten Würfel mit Holzwänden noch umkleidet. Also außen Holz, innen Metall, und wiederum reingeguckt. Und da hatte er den Eindruck, dass die Phänomene werden stärker. Dann hat er nochmal Metall außen und nochmal Isolator weiter außen ummantelt. Also das wären dann 2 Doppelschichten gewesen. Dann wurde der Effekt noch stärker. 3 Doppelschichten noch stärker. Also ist er reingestolpert in die Beobachtung, je mehr solcher wechselnden Schichten, in dem Fall also von Metall und von Holz oder ganz allgemein von elektrisch leitendem Material und elektrisch nicht leitendem Material. Je mehr solcher wechselnden Schichten verwendet wurden, umso stärker wurden diese Effekte zunächst mal im Innenraum. Später fand er auch raus, die scheinen durch all diese Wände auch durchzugehen und auch nach außen noch ein entsprechend stärkeres Feld aufzubauen, was dann irgendwann übergeht in das Feld des Raumes. Aber es hebt sich gegenüber dem allgemeinen Energiefeld des Raumes eben durch größere Verdichtung ab. Und diese Verdichtung, diese Ansammlung, diese Anhäufung, da hat er eben den Begriff gewählt, Akkumulator, und daraus ist dann der Begriff Orgon-Akkumulator geworden.
Auch interessant. Also eigentlich eine Zufallsentdeckung, indem er also diese isolierenden und nicht isolierenden Schichten wechselweise angebracht hat in mehreren Schichten. Wie viele Schichten hat er da verwendet bei seinen Akkumulatoren, die er dann später...
Meistens 3 Doppelschichten. Also da hat er sich natürlich erst dran getastet. Später hat er ja diese verdichtete Energie auch eingesetzt, unter anderem um energetisch geschwächte Organismen mit dieser Energie aufzuladen. Zum Beispiel eben auch sehr geschwächte Patienten, die entsprechende Krankheitssymptome entwickelt hatten vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Energieschwäche. Und dann für diese Zwecke hatte er meines Wissens drei doppelschichtige Orgonakkumulatoren verwendet. In anderen Zusammenhängen, wo es um physikalische Experimente, also das, was er später Orgonphysik genannt hat, ging, hat er noch wesentlich stärkere, wenn auch kleinere Akkumulatoren verwendet, also bis hin zu 20 Doppelschichten im Zusammenhang mit einem sehr bedeutenden Experiment, was er genannt hatte, Oranur-Experiment. Da können wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen kommen.
Im Chat möchte jemand wissen, wie der Dunkelraum genau definiert ist.
Ja, Dunkelraum, alles abschirmen.
Einfach ein Dunkelraum.
Keine Lichtquelle, nirgendwo, keine Pore und Ritze, wo Licht durchdringen
und
könnte.
Deshalb auch das Beobachtungsrohr, okay, ja.
Ja, und natürlich, also er saß selber im völlig abgedunkelt in der Dunkelkammer, ja, und hat dann in diesen Akkumulator durch das Beobachtungsrohr noch hineingeguckt. Alles eigentlich zappenduster, könnte man sagen. Umso erstaunlicher ist, dass es keine absolute Dunkelheit gab, wenn der Raum so ummantelt war, wie beschrieben, sondern ein schwaches Schimmern und Leuchten.
Naja, also so hat also Reich zumindest festgestellt, dass, oder zumindest ist er auf die Idee gekommen, dass er also es hier mit einer Energieform zu tun hat, die ihm dann auch wirklich am Lebensprozess beteiligt ist. Und bei diesem Nachweis scheiden sich natürlich viele Geister. Vielen ist das einfach nicht genau genug und die führen das dann auf irgendwelche Prozesse in der Netzhaut zurück, die er da gesehen hätte oder dass er sich das überhaupt nur eingebildet hätte. Also da gibt es natürlich einen Haufen Kritik, die da geübt wird. Was jetzt aber, sag ich mal, interessant ist, ist, dass also diese Orgonakkumulatoren tatsächlich Wirkung zeigten in seiner täglichen Behandlung.
Ja, das ist ja das Erstaunliche. Wenn das wirklich alles das reine Nichts wäre, ja, und Humbug, dann wäre nicht zu erklären, was dort an erstaunlichen Wirkungen auf verschiedenen Gebieten eingetreten ist.
Ja, vielleicht besprechen wir einmal die Anwendungen, die er so praktiziert hat mit diesem Akkumulator. Die Behandlungen, die er damit durchgeführt hat.
Ja, er hat also für die Behandlung von Menschen den Akkumulator in Form einer kleinen Kammer gebaut oder bauen lassen. Das heißt also ein Quader, wo sich eine Person reinsetzen kann. Das heißt, eine der Wände ist dann eine Tür, die man auf- und zumachen kann. Dann ist noch ein Fenster drin oder jedenfalls genügend Offenheit, dass dort Luft einströmen kann und zirkulieren kann. Da haben sich dann Personen in diesen Raum, in diese Kammer hineinbegeben und haben erstmal das nur auf sich wirken lassen und beschrieben, was sie dabei empfinden, ob da irgendwas Ungewöhnliches entsteht. Reich hat später auch Testverfahren entwickelt, die es möglich machen, diese orgonenergetische oder bioenergetische Ladung von Blut, von Blutkörperchen, insbesondere der roten Blutkörperchen, zu diagnostizieren. Das hat er dann begleitend in seiner medizinischen Behandlung auch eingesetzt, also als Diagnoseinstrument. Er hatte Anhaltspunkte, wenn dieses Blut von Patienten unmittelbar nach der Entnahme untersucht wird in relativ naturbelassenem Zustand, dass es bei relativ vitalen Patienten seine Struktur ziemlich lange noch hielt. Also innerhalb von 20 Minuten sind die Blutkörperchen nicht irgendwie groß zerfallen. Während bei extrem geschwächten Patienten die Blutkörperchen in diesen 20 Minuten in kleinste Splitter zerfielen. Das war ein einziges Trümmerfeld, was dann übrig blieb und zu beobachten war unter dem Mikroskop. Und wenn er also solche Patienten immer mal wieder in den Orgonakkumulator sich hat setzen lassen, ich sage jetzt einfach mal ungefähr eine Zeit Dauer, die für manche verträglich ist, aber es muss eigentlich individuell abgestimmt werden. Aber sagen wir mal täglich eine halbe Stunde. Und er hat dann anfangs diesen Bluttest gemacht, der darauf hindeutete auf eine extreme energetische Schwächung. Und im weiteren Verlauf hat er den Bluttest, den Reich'schen Bluttest, wurde der dann auch genannt, wieder angewendet. Und es zeigte sich, das Blut behält seine Struktur. Es ist offenbar bioenergetisch aufgeladen worden, alleine durch die Sitzungen im Akkumulator. Das ist jetzt eine der Anwendungen. Das subjektive Empfinden war natürlich auch nicht ganz unwichtig. Wenn Menschen, die sehr energielos und energieschwach waren, wenn die im Laufe mehrerer Sitzungen, also manchmal innerhalb von einer Woche oder dann zwei Wochen, spürten, dass sie wieder zu Energie kamen, dass sie ja energetisch quasi wiederbelebt wurden oder aktiviert wurden, dass sie ihren Körper wieder ganz anders wahrnahmen, dass sie Aktivitäten auch wieder durchführen konnten, zu denen sie vorher gar keine Kraft mehr gehabt haben, dann sind das weitere sehr eindrucksvolle Wirkungen gewesen. Es ist später der Akkumulator auch eingesetzt worden, und zwar in kleiner Variante für Versuchstiere. Er hat mit Krebsmäusen Versuche durchgeführt, also die kann man für die Laborarbeit sich kommen lassen, Mäuse, die schon an Krebs erkrankt sind. Und er hat die in kleine Akkumulatoren hineingebracht, klein deswegen, weil der Abstand zwischen den Wänden und dem Körper nicht sehr groß sein soll, also 5 Zentimeter vielleicht im optimalen Falle. Und würde man eine Maus in so einen großen Akkumulator setzen, dann wäre sie ja von den jeweils anderen Wänden viel weiter entfernt. Also spezielle kleine Akkumulatoren für Mäuse, und dann wurde beobachtet, wie sie sich verändern und ob sie sich verändern im Vergleich zu Mäusen, die nicht in solche Akkumulatoren gebracht wurden. Und die Unterschiede, wie es Reich dokumentiert hat in seinem Buch Der Krebs, die Unterschiede waren eindrucksvoll. Sehr geschwächte Mäuse, da gibt es eine ganze Reihe Anhaltspunkte vom Fell und von den Augen, Ausstrahlung und so weiter. Die bekamen offensichtlich wieder mehr Vitalität. Auch dort hat er den Bluttest angewendet. Das Blut stabilisierte sich in Richtung stärkerer energetischer Aufladung. Sogar die Tumoren von Mäusen haben sich zurückgebildet und sind zum Teil ganz verschwunden. Das war absolut eindrucksvoll, und es schien schon der Durchbruch zu sein, jetzt in der Krebsbehandlung. Allerdings sind dann diese Mäuse doch gestorben, und es wurde untersucht, woran sie gestorben sind. Und das war im Grunde ein nicht gelöstes Entsorgungsproblem. Also die Tumormasse hatte sich aufgelöst oder der Tumor hatte sich aufgelöst, aber es war dem Organismus nicht gelungen, das rauszubefördern, auszuleiten. Und auf der Ebene musste unbedingt weitergearbeitet werden, weiterentwickelt werden. Aber nach eindrucksvollen Erfolgen jetzt mit den Versuchstieren ist er dann auch dazu übergegangen, Krebspatienten, die von der Schulmedizin aufgegeben waren, denen man nur noch ganz kurze Lebenszeit eingeräumt hatte, also eine Woche, zwei Wochen und dann würde es zu Ende gehen. Die hat Wilhelm Reich dann in seine Behandlung aufgenommen, also mit Zustimmung der entsprechenden der Verwandtschaft oder der Frauen, Männer und so weiter. Und auch mit durchaus mit Zustimmung von Ärzten. Und auch dort gab es dann eindrucksvolle Veränderungen, also nicht nur dieser energetischen Aufladung, nicht nur, dass die Schmerzen, diese ziehenden Schmerzen um den Tumor die ja dann zur Verabreichung schwerster Schmerzmittel geführt haben, bis hin zu Opium zum Teil. Das konnte, die Dosis konnte zurückgefahren werden, zum Teil ganz abgesetzt werden. Und die Schmerzen kamen nicht mehr. Es hatte sich auch der Tumor zurückgebildet. Auch das schien jetzt der große Durchbruch zu sein in der Krebsbehandlung von Menschen. Allerdings gab es dort neben der ungelösten Entsorgungsfrage auch noch eine andere Problematik. Nämlich es brauchte ja die Zuführung von konzentrierter Lebensenergie in diesen extrem geschwächten Organismus. Und wenn das aber die Energie ist und die Kraft, die den menschlichen Emotionen zugrunde liegt, dann ist auch verständlich, dass dort Emotionen wieder aufblühten oder aufflammten, die dieser betreffende Mensch Jahre, Jahrzehnte lang in sich niedergerungen und festgehalten und verdrängt hatte. Zum Beispiel eben auch wieder sexuelle Erregung. Er beschreibt dort in dem Buch Der Krebs auf erschütternde Art die Biografie und die Behandlung einer Patientin, ja, das die auf dem Gebiet eben sozusagen abgeschlossen hatte, weil sie von Anfang an in einer sexuell überhaupt nicht erfüllenden Ehe sich befand. Und sie hatte das Kapitel eigentlich schon abgehakt und dann kamen bei ihr neurotische Stauungsängste. Und dann hat sie jahrelang damit zu kämpfen gehabt, um die Ängste niederzuringen. Und irgendwann hatte sie sich im Griff. Und das ist nach der Interpretation von Reich die Phase gewesen, wo sich der Tumor dann manifestiert hat, der Tumor gebildet hat. Der Tumor ist also nur die Spitze des Eisberges, einer Allgemeinerkrankung, einer Schrumpfungsbiopathie, also einer bioenergetischen Erkrankung, die einhergeht mit emotionaler, mit energetischer, auch mit körperlicher Schrumpfung oder Kontraktion. Und jetzt mit der Zuführung von konzentrierter Organenergie wurden diese lange Zeit verschütteten Emotionen wieder angeregt. Also es kam wieder zu sexuellen Regungen, die sie mit ihrem Ehemann nicht befriedigen konnte. Und dann hatte sie, man kann sagen, endlich dann den Sprung geschafft, eine erfüllende sexuelle Beziehung zu suchen und zu finden. Und dann ist sie aufgeblüht. Allerdings, als die Beziehung auseinanderging, war sie wieder so enttäuscht und ist zurückgefallen und in ihre alten Muster, hat dann wieder Stauungsängste entwickelt und hat dann vor Angst die Fortsetzung dieser Therapie nicht mehr in Anspruch genommen. Das heißt, sie ist praktisch aus dieser Behandlung geflohen und dann war sie nach einiger Zeit dann eben doch sehr schnell gestorben. Das war erschütternd, das auch in Einzelheiten zu lesen.
Ja, ich kann mich erinnern, ich habe den zweiten Teil der Entdeckung des Organs gelesen und an diese Geschichte kann ich mich noch erinnern. Ja, das ist ja.
Das waren also Grenzen, mit denen Reich noch konfrontiert war und deswegen ist es auch völlig daneben, wenn man sagt, der Reich hätte damals hier propagiert, alle in den Organakkumulator und Krebs ist geheilt. Das hat er so nie gesagt. Er sagt, er hat den Prozess der Krebsentstehung verstanden und er hat Ansatzpunkte gefunden, die weit über die Schulmedizin hinausgehen, besser natürlich noch vorbeugend als in einer sehr späten Phase. Und die ungelösten Probleme damals mit den ungelösten Entsorgungsproblemen, das lässt sich mit anderen Methoden ja noch weiterentwickeln, also mit anderen Ausleitungsmethoden, wo es einige Erfahrungen gibt mittlerweile, die darauf hindeuten, dass man diesen Ausleitungsprozess unterstützen kann mit lebensenergetisch aufgeladenem Wasser, also etwa nach Plocher, nach Roland Plocher, oder nach Penergetik, das ist der Daniel Plocher, penergetik.de, oder mit energetisch aufgeladenem Wasser nach Schauberger, also eingewirbeltem Wasser und so weiter und so fort. Dadurch kann wohl dieser Ausleitungsprozess unterstützt werden und Komplikationen, die bei Reich noch aufgetreten sind, müssen dann nicht unbedingt auftreten. Und es gibt auch einen Arzt, Dr. Med Yorgos Kavouras, Kavouras. Der hat ein Buch geschrieben, Heilen mit Orgonenergie. Das ist im Turm Verlag erschienen. Und er hat über mehrere Jahrzehnte Erfahrung mit vielen Patienten, auch mit Krebspatienten, aber auch mit Patienten, die an anderen schweren Krankheiten erkrankt sind, hat er gemacht und hat eine ungefähr repräsentative Auswahl seiner Behandlungen dann in dem Buch zusammengestellt. Und es ist unglaublich eindrucksvoll, was er dort dokumentiert hat. Er sagt auch nicht, dass man in einem ganz späten Stadium von Krebs den Prozess noch umkehren kann. Besser ist es in einem früheren Stadium, da sind die Chancen größer. Und noch besser wäre es sozusagen vorbeugend, es überhaupt gar nicht erst zu einer solchen Kontraktion des gesamten Organismus kommen zu lassen. Also da ist auch mit medizinischem Hintergrund einiges an Erfahrung mittlerweile vorhanden. Es gibt allerdings auch Krebsarten, wo der Akkumulator wohl gar nicht angesagt ist. Das ist vor allem bei Leukämie der Fall. Und ich würde deswegen raten, wenn jemand überhaupt daran denken sollte, sich in diese Richtung hin zu orientieren, dann sollte er oder sie sich in Verbindung setzen mit solchen Ärzten, die auf dem Gebiet Erfahrung haben. Also einen habe ich gerade genannt. Ich nenne ruhig mal noch ein paar andere Namen. Es gibt in Wien die Dr. Med Tina Lindemann. Dort gibt es auch ein Wilhelm-Reich-Institut. Es gibt in Berlin Dr. Med Heike Buhl und auch ein Wilhelm-Reich-Institut und eine Wilhelm-Reich-Gesellschaft, Entschuldigung. Dann gibt es in Berlin eine Heilpraxis Lebensfunke mit Steffen Frey, Frey, und Steffi Redes. Das findet man im Internet. Und dann gibt es noch die Website, die ich hier auch erwähnen will, www.orgon.de. Das ist der Jürgen Fischer, der seit Jahrzehnten Orgon-Akkumulatoren baut und auch anbietet. Aber im Prinzip kann man die auch selber bauen und über ihn und über manches andere im Internet kann man auch die Bauanleitung finden.
Ja, und die Zeit vergeht schon wieder wie im Fluge. Also gut, also das ist jetzt mal, glaube ich, eine recht schöne Einleitung gewesen, wie die Akkumulatoren funktionieren, wie seine Behandlungserfolge waren. Gebe Ihnen da völlig recht. Also er hat da überhaupt nicht behauptet, dass er da ihren Krebs heilen kann. Also er beschreibt ja eben in diesem Buch der Krebs ein paar furchtbare Fälle, wo das eben nicht funktioniert und wo er auch irgendwo sehr ratlos ist. Nun ist es aber nicht nur, es ist nicht dabei geblieben, also er hat mit dieser neuen, oder mit dieser, neu ist ja nicht, mit dieser Energieform, die er da geglaubt hat, gefunden zu haben, auch auf völlig verschiedene Arten experimentiert. Zum Beispiel, da gibt es also den von ihm geprägten Begriff Cloudbuster. Sie sagen da lieber Himmelsakupunktur dazu, wo er eben in der Wüste von Arizona unter anderem in den 50er Jahren Versuche gemacht hat. Was hat es denn damit auf sich? Das ist ja etwas, das Thema Cloudbuster, ich weiß schon, Sie mögen diesen Ausdruck nicht so gern, ist aber doch eines dieser Themen, wo sehr viele Leute überhaupt zum ersten Mal von Wilhelm Reich hören.
Ja, das ist jetzt natürlich ein Riesensprung.
Ja, das ist ein Riesensprung, ich weiß.
Und da will ich schon ein paar Zwischenglieder da noch erläutern. Aber noch ganz kurz zur Ergänzung des Themas von vorhin, also der Wirkung des Orgonakkumulators. wo ganz eindrucksvolle Erfolge und Wirkungen immer wieder beschrieben worden sind, ist im Fall von Wundbehandlung,
genau,
also bis hin zu Brandwunden. Das zerstörte Gewebe regeneriert sich unter dem Einfluss konzentrierter Organenergie oftmals so, dass überhaupt keine Wunden und Narben zurückbleiben. Hochgradige Verbrennungen sind ausgeheilt, wo die Schulmedizin also nicht im Entferntesten etwas derartiges für möglich gehalten hätte. Das wäre ein Bereich, wo auch im Alltag, also wenn man kleine Akkumulatoren sich baut, im Alltag sozusagen erste Hilfe geleistet werden kann, bei Verbrennungen, bei Schnittwunden und dergleichen. Und aber erst recht eben in entsprechenden Kliniken, wo solche Fälle gehäuft dann behandelt werden. Ja, weil das so eindrucksvoll war in vieler Hinsicht, diese Anwendung konzentrierter Organenergie, hat Reich sogar daran gedacht, dass es möglich sein könnte, auch die gesundheitsbedrohlichen und lebensbedrohlichen Wirkungen radioaktiver Strahlung zu mindern oder gar zu neutralisieren. Das könnte man als völlig vermessen einstufen, aber wie gesagt, aufgrund der vorher schon unglaublichen Wirkungen, also der beschriebenen Wirkungen von konzentrierter Organenergie und Organakkumulator, hat er sich auch an dieses Thema rangewagt und damals vor einem konkreten Hintergrund, nämlich 1951 war der Koreakrieg und der drohte zu einem Atomkrieg zu eskalieren. Deswegen hat Reich untersuchen wollen, die Wechselwirkung von radioaktiver Strahlung oder radioaktiver Substanz, die dann solche Strahlung abstrahlt, und hochkonzentrierter Organenergie. Und für den Fall hat er einen viel stärkeren Akkumulator, also in kleiner Form sich gebaut, einen mit 20 Doppelschichten in einem Laborraum, der selber mit wechselnden Schichten von oder wechselnder Schicht von Metall und Isolator ausgekleidet war, ein Organraum, in einer Umgebung im Bundesstaat Maine, also in ländlicher Umgebung, wo die Atmosphäre energetisch sehr lebendig war und sehr gut aufgeladen war. Das heißt, es sind ungewöhnliche Bedingungen gewesen, die diese Wirkung dieses 20-fachen Akkumulators noch besonders stark haben werden lassen. Und dort hinein hat er 1 Milligramm Radium gebracht. Das hat er damals auch offiziell für diese Versuchsreihe beantragt bei der amerikanischen Atomenergiebehörde. Ist auch genehmigt worden. Ein anderes Milligramm Radium hat er ein paar hundert Meter weiter deponiert draußen im Gelände. Und nachdem er dieses Milligramm in diesen Akkumulator hineingebracht hat, hat er merkwürdigerweise diesen Raum erstmal für 5 Stunden oder so verlassen und ist eben dann erst wieder mal in den Raum zurückgekehrt. Und als er da die Türe aufmachte, ist ihm eine aufgewühlte Atmosphäre entgegengeschlagen. Also das hat ihn emotional, auch körperlich, energetisch völlig aufgewühlt und irritiert. Da war er sich jetzt nicht sicher, ist das jetzt vielleicht irgendeine Schwierigkeit, die er gesundheitlich gerade hat. Deswegen ist er wieder raus, hat seine Mitarbeiter gebeten, geht ihr mal in den Raum darunter. Und alle, die sie in den Raum gegangen sind, hatten ähnliche Erfahrungen, also völligen Aufgewühltseins. Und es war erstmal ganz unklar, was da eigentlich abgelaufen war. Er hat dann dieses 1 Milligramm Radium wieder rausgenommen, raus aus dem Gebäude auch. Davon ging dann gar nichts Aufwühlendes mehr aus. Während aber der Akkumulator im Laborraum offenbar noch weiter wirkte. Und Reich hat es dann so interpretiert, dass die ohnehin hochkonzentrierte Orgonenergie durch die radioaktive Strahlung in einen Zustand der energetischen Übererregung versetzt wird. Also das wird regelrecht aufgepeitscht. Vielleicht, wenn man es mal mit den Wellen auf dem Ozean vergleicht, also als bildlicher Vergleich, da kann es sanfte Wellen geben, es kann aber auch eine Sturmflut und eine Springflut geben. Und so in der Art hat er diesen sogenannten Oranur-Effekt dann empfunden, als eine aufgepeitschte Form dieser Lebensenergie. Und das interessierte ihn dann ganz besonders, was ist das für ein Phänomen? Auch wenn das wahnsinnig belastend war und auch wenn einige seiner Mitarbeiter den Ort verlassen haben, weil ihnen das viel zu bedrohlich geworden war, hat Reich über längere Zeit immer wieder diesen Versuch fortgesetzt, 1 Milligramm reinbringen, ein paar Stunden drin lassen, gucken, was die Wirkungen sind, auch die Wirkungen von Messgeräten. Er hatte dort auch Geiger-Müller-Zähler, die ja normalerweise radioaktive Strahlung messen, von denen er aber vorher schon beobachtet hatte, wenn die lange Zeit im Orgonakkumulator gelagert waren und sich sozusagen damit der Orgonenergie vollgesaugt haben, reagierten sie auch auf andere Orgonfelder. Das ist noch ein Riesenthema für sich, wie man das interpretieren kann.
Das heißt, man konnte
diese Messgeräte drehten auch durch.
Man konnte dann diese Geigerzähler zum Aufspüren von Orgonquellen verwenden?
Ja, aber erst nachdem sie selber sich aufgeladen hatten mit hochkonzentrierter Orgonenergie, reagierten sie, er nannte das orgonotischer Kontakt, im Kontakt zu anderen Orgonenergiefeldern, also auch von lebenden Organismen oder auch vom Akkumulator, mit erhöhten Zellraten. Das ist übrigens dann auch der Anfang eines Weges gewesen, der den Reich dann dazu gebracht hat, einen orgonenergiegetriebenen Motor zu entwickeln. Das ist auch nur eine kurze Andeutung. Über den Motor gibt es keine detaillierten Bauanleitungen, aber es gibt Zeugen, die behaupten, dass sie den Motor in Betrieb gesehen hätten und der ist dann abhanden gekommen oder entwendet worden von einem Mitarbeiter von Reich, der dann das Weite gesucht hat und nicht mehr aufgetaucht ist. Das ist eine Geschichte für sich. Das wäre also sozusagen die Weggabelung hin zum Thema freie Energie.
Das heißt, er hat einen Weg gefunden, wie er diese Orgonenergie dann in kinetische Energie umsetzen konnte.
Ja, genau. Also wenn diese orgongeladenen Geiger-Müller-Zähler in Kontakt mit anderen Orgonfeldern kam, wie gesagt auch von einem Orgonakkumulator, dann gingen die Zellraten in enorme Höhen. Wäre das Radioaktivität gewesen, wären die alle umgefallen dort. Das war aber nicht Radioaktivität, es war die Folge einer aufgewühlten, aufgepeitschten Orgonenergie. Und dieses Prinzip hat er dann noch optimiert und bestimmte Bauelemente eingesetzt, bestimmte Vakuumröhren, die ihrerseits mit Orgonenergie voll gesaugt waren. Und der Effekt der Zählraten an den damaligen Geiger-Müller-Zählern zeigte sich, indem so eine rotierende Scheibe immer schneller rotierte. Und das ist der Übergang zur kinetischen Energie gewesen. Und wenn man den erstmal hat, der Rest ist ja bekannt, lässt sich die natürlich umwandeln in alle möglichen anderen bekannten Energieformen. Aber wie gesagt, diese Spur oder dieser Weg ist dann irgendwo abgebrochen und Einzelheiten hat Reich wohl deswegen nicht veröffentlicht, weil er die Hoffnung, ich würde sagen die Illusion hatte, dass er dieses Prinzip eines Tages wird patentieren können, wozu es natürlich nicht kam.
Ja, das sind wir in der Tat in einem ganz anderen Gebiet. Und das würde ich sagen, ist so das typische Schicksal einer freien Energiemaschine.
Ja, das hört man ja von
irgendwann verläuft es sich alles
und Entdeckern
auf ja, dem Gebiet. Man weiß dann, hat es jetzt wirklich funktioniert, wie gut es hat funktioniert und irgendwann verläuft es sich. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen. Also meiner Meinung nach, Herr Professor Klaus Turtur, der hat einen wirklich interessanten Prototypen gezeigt, aber irgendwo harrt er jetzt auch seiner Weiterentwicklung. Ja, okay, wie Sie eh sagen, ein völlig anderes Gebiet, aber von diesen Oranur-Experimenten ist er dann ja auch zur Erkenntnis gelangt, dass es sich hierbei um zwei verschiedene Energien handelt, also dem Orgon und dann dem Deadly Orgon, das er, glaube ich, Doa genannt hat. Ne?
Naja, eigentlich um drei. Ah. Also die lebendige Form der Orgon-Energie, das hat der Orgon weiterhin genannt, die aufgepeitschte Form, wie sie ihm im Oranur-Experiment sozusagen entgegengeschlagen ist, die hat er dann Oranur-Effekt genannt. Und dieser Oranur-Effekt hat ja erstmal belastende Wirkungen gehabt auf die Personen in der unmittelbaren Umgebung. Sogar die Wirkung ging durch die Wände des Gebäudes durch, in den Nebenraum, wo auch noch Versuchstiere waren, die für weitere Versuche noch vorgesehen waren. Die sind alle an dem Oranur-Effekt gestorben. Und es zeigte sich dann, woran sie gestorben sind, also was die eigentliche Ursache dann war, und zwar sind die an Leukämie gestorben. Leukämie ist nach den Erkenntnissen von Reich also ganz anders verursacht als die anderen Formen von Krebs. Leukämie wäre keine chronische Kontraktion und bioenergetische Kontraktion, sondern das Gegenteil. Eine Folge von bioenergetischer Übererregung und Aufpeitschung durch dieses Oranur-Experiment. Was übrigens ja gleich die Assoziation nahelegt, ob das vielleicht erklärt die gehäuften Leukämiefälle in der Nähe von Atomkraftwerken. Atomkraftwerke sind zwar nicht mit derart vielen wechselnden Schichten von Isolator und Metall ausgestattet, aber mit einigen schon. Alleine Stahlbeton ist Stahl und Beton. Dafür ist aber im Inneren eine ungleich viel höhere radioaktive Strahlung. Und auch das wird einen Oranur-Effekt entstehen lassen, der sich auch so langsam durch die noch so dicken Wände von Abschirmungen der Reaktoren durchwühlen wird und auf das Energiefeld, Lebensenergiefeld in der Atmosphäre, in der Umgebung übergreifen wird. Und da hat Reich damals schon Anhaltspunkte dafür gehabt. Deswegen hat er auch eindringlich vor einer scheinbar friedlichen Nutzung der Atomenergie gewarnt. Es griff über auf nicht nur auf Menschen, auch auf Tiere, auch auf Pflanzen und auch auf die Atmosphäre und hat die natürlichen Funktionen mehr oder weniger gestört und zerstört. Jahrzehnte später sind also empirische Studien durchgeführt worden in den USA von dem Sternglas, der eben beobachtet hatte gehäufte Leukämie in der Nähe von Atomkraftwerken. In Deutschland war es ein Günther Reichheld, der dem Waldsterben auf die Spur kommen wollte, beziehungsweise untersucht hat den Grad von Erkrankungen von Bäumen und von Wäldern. Und auch in relativ wenig schadstoffbelasteten Gebieten hat er dann einen hohen Grad an Erkrankung der Bäume und an Waldsterben beobachtet in der näheren Umgebung von Atomkraftwerken. Und als er einmal darauf gekommen ist, hat er entlang dieser Frage weitergeforscht und überall, wo Wälder waren in der Umgebung, waren sie stärker geschädigt als in der größeren Entfernung davon. Also das wäre alles interpretierbar vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse, wie Reich sie gewonnen hat aus dem Oranur-Experiment.
So, und jetzt würde ich aber dann gerne ein bisschen noch, weil jetzt haben wir noch ungefähr eine Viertelstunde, jetzt würde ich dann noch gern auf seine Wetterexperimente zu sprechen kommen. Also wo ist jetzt dann da die Brücke zu seinen atmosphärischen Versuchen,
ja, vom Oranur-Experiment? Ja, die Brücke ist da, wo dieses Oranur-Experiment damals in dem Bundesstaat Maine und in der Nähe des Ortes Rangeley, also in dieser ländlichen Umgebung, auf dramatische Weise die Atmosphäre verändert hatte. Und zwar war sie umgekippt im Laufe mehrerer Wochen in einen Zustand von Leblosigkeit, so hat es Reich empfunden und beschrieben, während die Atmosphäre vorher ganz klar war und die unterschiedlichen Jahreszeiten sehr klar ausgeprägt waren, der Himmel tiefblau war, die Wolken sehr klar strukturiert waren und weiß, oder wenn es Regenwolken waren, dann natürlich dunkel. All das war gewichen einer Leblosigkeit. Es lag ein Grauschleier, ein dumpfer, auch als bedrückend empfundener Grauschleier über dem Gelände, und es bildeten sich keine Wolken in der Art, wie sie vorher entstanden waren. Nur solche Schlieren, bräunlich-gräuliche Schlieren, die auch regelrecht hässlich aussahen. Durch den Schleier, durch diesen Grauschleier war die Sonne zwar noch zu sehen, aber als ganz matte Scheibe. Die Landschaft hatte ihren Glanz, ihre Lebendigkeit verloren. Reich hat es selbst emotional auch als sehr bedrückend, belastend, beklemmend empfunden. Er meinte auch, in der Tierwelt sei alles viel gedämpfter in den sonst üblichen Aktivitäten, wenn die Vögel gezwitschert haben und so weiter. All das wäre in Richtung Leblosigkeit umgekippt. Und das war so katastrophal für ihn. Dieser Grauschleier lag wie eine Glocke, wie so eine Käseglocke so ungefähr, oder eine Dunstglocke über dem Labor. Also deswegen hat er da einen Zusammenhang gesehen zwischen dem Oranur-Experiment und dieser atmosphärischen Veränderung. Und das hat er dann genannt Deadly Orgone. Also sein Eindruck war, die vorher lebendige Orgonenergie sei über den Zustand dieser Aufpeitschung Oranur umgekippt ins Gegenteil, in diese Leblosigkeit, in diese Dor-Atmosphäre.
Und gibt dazu eigentlich, wir haben ja in der letzten Sendung auch diese Parallelen zu fernöstlichen Traditionen angesprochen, gibt es jetzt zu Dor eigentlich auch eine Parallele im Hinduismus oder in? Also ich meine, wenn man jetzt Orgon mit Chi und Prana gleichsetzt, gibt es für Dor eine Entsprechung? Kennen Sie da eine? Aus diesen Traditionen?
Unter dem Gesichtspunkt habe ich das jetzt noch nicht betrachtet.
Ich auch nicht,
ist mir jetzt gleich eingefallen. Ich habe aber gerade vor kurzem mal einen Hinweis bekommen, dass dieses Gegensatzpaar dort auch benannt ist. Aber den Ausdruck habe ich mir nicht gemerkt.
Okay, müssten wir mal recherchieren. Ja. Okay.
Ja. Auf jeden Fall, was ja in der Akupunktur auch gesehen wird, wenn der natürliche Fließprozess der Energie gestört wird, dass es dann zu funktionellen Störungen und dann schließlich sogar zu organischen Veränderungen im Organismus kommt. Jetzt in der Atmosphäre, also dieses für ihn erstmal neue Phänomen, dieser Dor-Atmosphäre, und er sah dringenden Handlungsbedarf, dieses Problem irgendwo zu lindern oder aufzulösen. Und da kam ihm zugute, dass er vorher schon aus anderen Zusammenhängen einen Zusammenhang zwischen konzentrierter Orgonenergie und Wasser kennengelernt hatte und beobachtet hatte, und auch eine Eigenschaft alleine schon von Metallrohren, dass sie auch eine gewisse Akkumulation der Energie im Inneren hervorrufen. Und beides hat er jetzt miteinander verbunden, also Metallrohre, dann noch über Metallschläuche mit Wasser verbunden, und ist davon ausgegangen, dass das Wasser auf diese verdichtete Energie in dem Rohr und in dem Metallschlauch eine Art Sog ausüben wird, also diese Energie reinziehen wird ins Wasser. Und die Überlegung war die, einfach mal zu probieren, ob sich das dann auch auswirkt auf die Atmosphäre, also dass die sozusagen wieder ins Fließen oder die Energie der Atmosphäre wieder ins Fließen gebracht werden kann.
Was hat ihn eigentlich auf die Idee gebracht, dass durch fließendes Wasser eine Sogwirkung erzeugt werden sollte?
Weil er vorher schon festgestellt hatte, eine wechselseitig relativ starke Anziehung zwischen Orgonenergie und Wasser. Hochkonzentrierte Orgonenergie zieht Wasser stärker an und andersrum, Wasser zieht Orgonenergie an.
Okay. Na gut, also dann hat er eben diesen Versuchsaufbau gemacht, den er eben dann später nämlich an Cloudbuster genannt hat, das war also der. Und was hat er dann beobachtet?
Ja, da hat er dann also mehrere parallele Rohre und Metallschläuche gebaut und auf ein bestimmtes Gestell dann montiert und hat die mal ausgerichtet, also nachdem er die Schläuche mit dem Wasser auch verbunden hatte, auf diese Schlieren, von denen ich vorhin sprach, die hatte er Dorwolken genannt, obwohl das keine richtigen Wolken waren. Und indem er das ausgerichtet hat, kam dort Veränderung zustande. Das heißt, diese Schlieren begannen sich aufzulösen. Auch insgesamt der Grauschleier, der also wie so eine Dunstglocke, wie gesagt, über dem Gelände dort lag, der begann sich zu lichten. Dazwischen drinnen tauchte wieder blauer Himmel auf und es bildeten sich aus der Verdichtung heraus weitere Schlieren und es kam immer mehr blauer Himmel und es war ein Prozess, der sich dann fortsetzte, während er also diese Rohre vielleicht nur eine Viertelstunde da ausgerichtet hatte und dann wieder vom Wasser getrennt hatte, wirkte die Veränderung auch danach noch weiter. Und was dort wochenlang nicht zu sehen war, trat in einigen Stunden ein, dass der Himmel klar wurde, die Atmosphäre klar wurde, der Himmel tiefblau wurde, dass sich dann an Ort und Stelle wieder Wolken, weiße Wolken bildeten und auch Wolken von außerhalb wieder dieses Gebiet überstrichen, also drüber wanderten. Alles war vorher wochenlang nicht zu sehen. Es war, als wäre das Leben in die Landschaft und in die Atmosphäre wieder zurückgekehrt. Und das war so eindrucksvoll, dass er entlang dieser Spur weiter versucht hat, dieses Gerät einzusetzen. Zunächst mal hatte er tatsächlich dann eine Kette von, wie so eine Perlenkette mit lauter einzelnen weißen Wolken und das Gerät hat er dann mal auf eine dieser Wolken ausgerichtet und nach ein paar Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten würde ich mal schätzen, löste sich diese und nur diese Wolke auf, während die anderen Wolken noch stehen blieben am Himmel. Daher ist dann auch der Begriff entstanden, Cloudbuster, das heißt ja eigentlich Wolkenzerstörer, Wolkenauflöser. Später hat er aber Anwendungen dieses Gerätes gefunden, die dazu dienten, die Entstehung, die Bildung von Wolken zu unterstützen und anzuregen. Auch dort, wo vorher keine Wolken waren, also später auch in ganz anderen Gebieten wie der Wüste von Arizona, konnte mit einer anderen Anwendung dieses Gerätes die Wolkenbildung angeregt werden, erst einzelne klare Wolken, die sich immer mehr aufbauten, dann bildete sich daraus eine geschlossene Wolkendecke und die Verdichtung dann des Wasserdampfs, der eben vorher nur als Luftfeuchtigkeit vorhanden gewesen war, nicht als Wolken. Die Verdichtung war dann so groß, dass die Wolken abgeregnet sind. Das hatte er ansatzweise schon in dieser Umgebung in Maine beobachtet und daraus war ja dann diese Expedition entstanden und auch die Frage entstanden, ob sich das sogar in Wüstengebieten wird einsetzen lassen, um dort die Atmosphäre energetisch wiederzubeleben. Seine Hypothese war, dass die Wüsten ein Ergebnis eines lang anhaltenden, weit fortgeschrittenen Prozesses von orgonenergetischer Erstarrung der Atmosphäre sind, wodurch auch immer verursacht. Und dass mit dem Gerät, was er entwickelt hatte, sich diese Erstarrung umkehren lässt. Also die Lösung der Blockierung ist die Lösung. Dieser Spruch, der über meiner Website steht und ganz allgemein gemeint ist, fand dann auch insoweit Anwendung. Die Lösung der energetischen Blockierung der Atmosphäre schaffte dann Bedingungen, wo die bis dahin lange Zeit gestört oder zerstörte Selbstregulierung der Atmosphäre sich wieder entwickelte. Und zu dieser Selbstregulierung gehört eben dann auch das Bilden von Wolken, das Einströmen von Wolken, also in dem Fall ja dann vom Pazifik, und das Abregnen von Wolken und diese wechselnden Wettersituationen, die jedenfalls typisch sind hier für die nördliche Halbkugel. Das, was lange Zeit dort nicht stattgefunden hatte, war im Gefolge dieser Anwendungen eben das, was ich Himmelsakupunktur nenne, war dann wieder entstanden, und es waren erste Anzeichen da, dass auch die Landschaft begann, wieder grün zu werden, also mit ganz kleinen Gräsern und Moosen und so. Und Reich hatte dann die Vorstellung, dass mit diesen Methoden vielleicht nach und nach Wüstengebiete mindestens von ihrer Peripherie zunächst mal wieder zu beleben wären und wieder Lebensgrundlagen werden könnten.
Ja, und es gab ja schon mal ein Interview mit Majid Abdelaziz, ja, der das Projekt Desert Greening, ohnehin von Ihnen inspiriert, soweit ich das weiß, ja, betreibt. Und Sie hatten ja selbst Erfahrungen in Namibia und Eritrea.
Ja, ich habe teilgenommen an Einsätzen dieser Art unter der Leitung von James DeMeo, mit dem ich ja über viele Jahre eng zusammengearbeitet habe. Und seinerzeit war in Namibia eine dramatische Dürresituation, übrigens nach unserer Interpretation im Zusammenhang mit der Öffnung einer großen Uranmine im Tagebau. Das wäre der Oranur-Effekt, der dann bewirkt hat, dass die Wüstenatmosphäre der Namib-Wüste sich weit über die Wüste hinaus dann noch ausgeweitet hat, also über ganz Namibia, über das südliche Afrika. Und von Jahr zu Jahr die Dürresituation schlimmer wurde. Die Seen, die Flüsse, alles trocknete aus. Die Massen von Tieren sind verdurstet, verhungert. Es stand eine große Hungerkatastrophe eigentlich bevor, wenn sich die Situation nicht deutlich zum Besseren wendet. Und vor dem Hintergrund ist ein Projekt auf den Weg gebracht worden. Ich habe damals selber daran mitgewirkt. Ein Freund von mir hat als Entwicklungshelfer in Ländern der Dritten Welt viel zu tun gehabt, hatte auch Kontakte nach Namibia. So ist es dann zustande gekommen. Ich habe James DeMeo gefragt, ob er da bereit wäre. Und dann ist ein Team darunter geflogen, das war schon im Oktober, November 92, aber zunächst eigentlich im Wesentlichen, um das Gerät dort zu bauen und überhaupt mal die Situation zu sondieren. Und im Frühjahr 93, im Februar 93 war ich selber mit unten, war dann ein anderes Team, aber eben auch wieder unter Leitung von James DeMeo. Und das waren nur 2 Wochen, und in diesen 2 Wochen hatten wir 7 Einsatzorte, wenn man so will, 7 Akupunkturpunkte, von der Peripherie hin zum harten Kern, wenn man so will, der Wüste, also an den Rand der Namib-Wüste. Und ja, und die Blockierungen lösten sich tatsächlich, und es kam weiträumig zu Regenfällen, und die Dürre war überwunden, und das Land, die Landschaft wurde grün. Die Seen füllten sich, die Flüsse füllten sich und so weiter.
Hochinteressant, dass das eben auch mit dieser Uranmine zeitlich zusammenfiel.
Ja.
Zeitlich sind wir jetzt leider ziemlich am Ende hier. Wir werden vielleicht wirklich einmal eine Open-End-Sendung ansetzen müssen, um dann noch alles Weitere zu besprechen.
Ja, aber ich habe ja auch sehr viel an Videos
genau.
auch über Wilhelm Reich.
So, was wir heute wieder nicht gekommen sind, ist die berühmte Bauanleitung, die wir eigentlich schon letztes Mal geben wollten. Aber
da
ging sich nicht auch.
Ich kann einfach einen Hinweis geben, also kleine Akkumulatoren zu bauen.
Wir haben aber nur mehr 3 Minuten, also eigentlich müsste ich jetzt schon aussteigen. Vielleicht einfach einen Hinweis, wo findet man das denn online?
Auf meiner Website www.berndsenf.de und da gibt es eine Rubrik, die heißt Bernd Senf in Emotion. Emotion war die Wilhelm Reich Zeitschrift. Und da ist es Emotion 7 und Emotion 8 und auch Emotion 2.
Okay, und dort kann man dann also diese Anleitungen finden. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Interview. Ich hoffe, wir können dann diese kleine Reihe dann vielleicht irgendwann nächstes Jahr noch komplettieren. Da gibt es ja noch einiges, was also Wilhelm Reich zu und Gesellschaftskritik anbelangt und auch sehr viel, das eben, ich sage mal, sehr zeitgemäß ist. Jedenfalls recht herzlichen Dank für dieses heutige Gespräch und einen schönen Gruß nach Berlin.
Ja, ich bedanke mich auch und die besten Wünsche.
Okay. Ja, das war Crop FM Ausgabe Nummer 290. Das nächste Mal Crop FM findet am 30. November statt und mein Gast wird der Limnologe Dr. Wilhelm Rippel sein. Dabei wird es um Schwächen des CO2-Klimamodells, Wasserkreisläufe und Klimafaktoren, Vegetation, Wasserhaushalt und deren Wechselwirkung gehen. Es ist ein Crop FM Spezial, das Interview ist also schon relativ lange auf meiner Festplatte und ich hoffe, dann sollte nicht wieder eine Live-Sendung dazwischen kommen, dann wird also diese Spezialausgabe am 30. November online gehen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.